Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich drauf, jetzt Ihnen eine kleine Präsentation geben zu dürfen zu unserem Gold-Spezial. Ich kann Ihnen versprechen, das wird jetzt wirklich ein wilder Ritt. Es wird nämlich nicht nur ein Gold-Spezial in dem Sinne geben, dass wir diskutieren werden über die aktuellen Goldkursentwicklungen und warum macht der Goldpreis gerade das, was er tut und was kann man sonst noch damit erklären, sondern ich habe auch noch ein kleines Schmankerl mitgebracht, ein Bömmchen sozusagen, nämlich ich habe die Hypothese mitgebracht, dass die Bitcoin eine Blase ist und zwar nicht in einer Blase ist, sondern dass die ganze Bitcoin eine Blase ist. Und aus der Sicht der österreichischen Nationalökonomie deswegen leider, leider, leider möglicherweise irgendwann platzen wird. Und dafür habe ich auch eine sehr saubere Argumentation und sehr saubere Daten mitgebracht, über die es sich, glaube ich, zu diskutieren lohnt. Natürlich wird jetzt jeder sagen, der Krall, das muss er ja sagen, der steht ja fürs Gold, das stimmt auch. Aber ich stelle die Hypothese nachher mal in den Raum und das allerdings erst im Anschluss an unser Goldspezial und über die Diskussion dessen, was im Goldmarkt gerade passiert. Die Frage, die wir uns natürlich da alle stellen, ist, wer gewinnt da jetzt? Goldbulle oder Goldbär? Also nicht die Goldbären, die zum Essen da sind, sondern die anderen Goldbären, ja, also die Kursbären und die Kursbullen. Steigt der Goldpreis weiter oder hat er seinen Höhepunkt überschritten? Fällt er ab hier erstmal um 200, 300, $400? Geht er seitwärts? Geht er volatil seitwärts? Was sind die Kräfte, die den Goldpreis antreiben? Und ich starte mal, wie ich das immer so gerne mache, mit einem schönen Zitat, nämlich von Friedrich August von Hayek. Und der hat mal gesagt, mit Ausnahme der Zeit des Goldstandards, meine Damen und Herren, haben praktisch alle Regierungen der Geschichte ihre Monopolmacht über das Geld dazu genutzt, die Menschen zu betrügen und auszuplündern. Das ist genau der Punkt. Nur das Gold bietet den Währungsanker und den Geldanker, der das verhindert. Und zwar, weil Gold im Gegensatz zum Fiat-Geld und übrigens auch im Gegensatz zur Bitcoin ein Warengeld ist. Es repräsentiert eine Ware, die, bevor es zu Geld wurde, jeder haben wollte und wo jeder gesagt hat, das möchte ich gern haben und die deswegen, weil es jeder haben wollte, aus den Eigenschaften seiner selbst heraus zu Geld geworden ist. Und zum Tauschmittel, zum allgemeinen Tauschmittel. Und deswegen, weil das so war, konnte Gold von Anfang an einen Wertanker darstellen, im Verhältnis zu anderen Gütern. Das heißt also, Gold hatte von Anfang an einen Wert relativ zu einem großen und immer größer werdenden Warenkorb an Gütern, solange man es als Geld eingesetzt hat. Und dieser Wertanker hat sich im Laufe der Zeit ganz leicht verschoben, aber im Wesentlichen ist er die letzten 2000 Jahre konstant geblieben. Das erkennt man daran, dass man immer noch eine Unze Gold braucht, um einen, wie soll ich sagen, Top-Anzug zu erwerben, also so ein so wie in Rom auch schon. Eine Unze Gold war eine Toga, im Mittelalter war es eine edle Tracht und jetzt ist es immer noch so. Also der Werteanker hat sich nicht so dramatisch verschoben über die Jahrtausende und weil das so ist, ist eben Gold der Werteanker, der dann auch als quasi Koordinatensystem der Bewertung anderer Dinge dient und eben nicht geeignet, um den Menschen irgendwas vorzugaukeln, so wie das beim Fiat-Geld, beim Papiergeld der Fall ist. Was also aber treibt den Goldmarkt derzeit an? Und wenn wir uns das mal ansehen, was den Goldmarkt derzeit antreibt, dann können wir eigentlich folgende Geschichte erzählen, nämlich eine Geschichte, die sich entwickelt hat, oder auch die Geschichte, die Geldgeschichte, wenn man so will, die sich entwickelt hat nach dem Nixon-Schock von 1971. Wir hatten ja bis zum 15. August 1971 einen Goldstandard, der damals 1944 in Bretton Woods etabliert wurde. Der Dollar wurde an das Gold gebunden mit $35 pro Feinunze. Seit eben dem Ende des Bretton Woods Goldstandards am 15. August 1971, als der gute Herr Nixon uns erzählt hat, dass eben er jetzt das entkoppelt und er nicht mehr die Dollars freiwillig in Gold umtauscht, hat der Dollar gemessen in Gold massiv an Wert verloren und das Gold gemessen in Dollar massiv an Wert gewonnen. Der Goldpreis stieg im Schnitt um gut 9% pro Jahr in diesen 54 Jahren, jedes Jahr im Schnitt. Und dieser langfristige Trend ist sehr, sehr stabil und er reflektiert eben die Erosion des Werts des Papiergelds, des Fiatgelds. Und alle anderen Entwicklungen sind im Grunde genommen Schwankungen um diesen Trend herum. Seit 2019 hat die Goldrallye deutlich an Fahrt gewonnen und das spielt sich ab vor dem Hintergrund globaler geopolitischer Auseinandersetzungen. und der Akkumulation von Risiken für das westliche Finanzsystem. Das heißt, immer mehr Marktteilnehmer glauben, dass das westliche Finanzsystem, das westliche Geldsystem auf sein Ende zurückt. Und einige Marktteilnehmer, wie zum Beispiel BRICS-Länder, betreiben dieses Ende, wie wir gleich noch sehen werden, proaktiv. Und damit wirkt sich natürlich diese Gemengelage auch auf die Goldpreisbewertung, auf den Goldpreis und die Bewertung des Goldes aus. Und deswegen hat die Goldrallye seit 2019 deutlich an Fahrt gewonnen. Der Hauptmotor des Goldpreisanstiegs in den letzten 3 bis 4 Jahren sind allerdings die BRICS und ihr Wille, die Leitwährungsfunktion des US-Dollars zu brechen. Und zwar deswegen, weil diese Leitwährungsfunktion sie Geld kostet. Der massive Ankauf von Gold durch Russland und China geschieht eben durch die Auflösung ihrer angesparten Dollarreserven. Und dadurch, dass sie diese Dollarreserven einsetzen, um Gold zu kaufen und diese Dollars sich dann im Marktgeschehen neue Verwendung suchen müssen, erklärt sich aus der Goldstärke zugleich die Schwäche des Dollars, sogar auch gegenüber dem Euro. Und darauf gehen wir nachher mit ein paar Zahlen noch ein. Die Mechanik, die wir da sehen, die bestätigt sich auch bei der Kurskorrektur, die seit 21. Oktober, also seit 3 Tagen in Gang gekommen ist und die diesen überexponentiellen Anstieg des Goldpreises jetzt mal zunächst unter Volatilität, und zwar unter sehr hoher Volatilität, abgebremst hat. Und ähnlich verlief auch, wenn wir uns erinnern, der Beginn der Konsolidierungsphase Anfang März 25. Hier hatten wir auch schon mal einen sehr schnellen, starken Anstieg, teilweise auch Überhitzungsphänomene im Markt, so die Hausfrauenhorst, wie man so schön sagt. Und dann eben eine Seitwärtsbewegung über fast ein halbes Jahr, wo unter starken Schwankungen das Gold quasi die Grenzen und die Limite getestet hat, bevor es dann vor einigen Wochen ausgebrochen ist und dann sehr schnell in Richtung 4.000 Dollar pro Unze galoppiert ist. Das ist im Prinzip das, was wir da sehen. Und wie geht's jetzt weiter? Wir haben eigentlich 5 Punkte, über die wir diskutieren müssen. Erstens, die sich beschleunigende Verschuldung der USA und der EU-Länder, das können wir empirisch eben aktuell beobachten, sorgt dafür, dass der langfristige Trend des Goldpreises auf jeden Fall intakt bleibt. Es wird keine Änderung dieses langfristigen nach oben Trends geben, weil die Verschuldung Ausmaße erreicht hat, die nicht sustainable sind. Das heißt, die Inflationsdynamik, die verstärkt sich und damit auch die Schutzfunktion des Goldes als Schutz gegen die Inflation. Und zugleich gewinnt jetzt die Verschuldung an eine krisenhafte Eigendynamik, was die Krisenschutzfunktion des Goldes bei den Anlegern und BRICS-Zentralbanken in den Vordergrund rückt. Und damit wird die Verzinsung des Goldes wahrscheinlich zunächst über dem langjährigen Durchschnittswert bleiben, nämlich über den 9%. Und das bedeutet wiederum, dass die Rallye nicht zu Ende ist, im Gegensatz zu den Unkenrufen, die da jetzt die ersten in die Landschaft setzen. Aus den USA haben wir das zweite Problem, nämlich dass der Präsident das Doge-Programm nach großen Anfangserfolgen nicht durchgezogen hat und statt die möglichen und avisierten 2 Billionen Einsparungen zu realisieren pro Jahr, hat er mit dem Kongress einen neuen Haushalt vereinbart, der neue Schulden macht, 5 Billionen in 2 Jahren. Und das bedeutet natürlich, dass jetzt die Verschuldung der USA exponentiell weiter wächst. Und deswegen stehen jetzt die BRICS unter Druck, weil natürlich für die bedeutet es, dass der nächste Inflationsschub programmiert ist und dass sie deswegen weiter beschleunigt enteignet werden, wenn sie nicht auf Gold und auf eine neue BRICS-goldbasierte Handelswährung setzen. Und wenn die BRICS diese neue goldbasierte Leitwährung etablieren, dann wird sie zur Leitwährung. Davon können wir ausgehen. Das allerdings bedeutet, wie wir gleich zwingend sehen werden, einen Goldpreis deutlich über 5.000 Dollar pro Unze. Einen kleinen Spoiler an der Stelle. Ich habe es schon vorweggeschickt. Die Bitcoin wird die Rolle einer Währung und schon gar nicht einer Leitwährung nicht einnehmen können. Denn sie ist primär ein Spekulationsobjekt ohne Inhalt, wie ich am Ende dieser Präsentation noch aufzeigen werde.
Liebe Zuschauer, in Zeiten, in denen die Freiheit angegriffen und erodiert wird, brauchen wir Menschen, die für die Freiheit kämpfen. Kommen Sie zur Atlas-Initiative. Dort kämpfen wir für unsere Freiheit und auch für Ihre. www.atlas-initiative.de.
Ja, wie hat alles angefangen? 1971, das Ende des Dollar-Gold-Standards, ja, das große Zitat von Nixon in seiner Ansprache an Dear Fellow Americans, ja. Ich habe Finanzminister Connally angewiesen, den Umtausch von Dollar in Gold oder andere Reservevermögenswerte vorübergehend sind jetzt 54 Jahre, auszusetzen, außer zu Beträgen und Bedingungen, die im Interesse der monetären Stabilität und im besten Interesse der Vereinigten Staaten sind. So hat er es damals so wunderschön formuliert. Da kann man ja doch gar nicht böse sein, wenn Tricky Dick diesen tollen Satz in die Landschaft setzt, oder? Die Leute waren natürlich trotzdem erstmal böse. Der Dollarschock hat mal dazu geführt, dass die Leute weltweit tagelang keine Dollars mehr angenommen haben, weil sie gesagt haben, die sind jetzt nichts mehr wert. Dann hat man sich darauf geeinigt, sie sind jetzt doch was wert, aber sie sind jetzt halt ein reines Fiat-Geld. Und der Goldstandard wurde vom sogenannten Gold-Devisen-Standard abgelöst, was im Grunde genommen eine Augenwischerei ist. Und das Ergebnis sehen wir jetzt nach den vielen Jahren der Erhöhung des Goldpreises und der Senkung des Dollarpreises, wenn man so will. Denn wenn man sich mal anschaut, wo stand der Goldpreis bei Erstellung dieser Präsentation? Gestern habe ich die gemacht und da war der Goldpreis bei 4.043 Dollar pro Feinunze, was trotz des Rückgangs der letzten paar Tage ein phänomenaler Wert ist. Nämlich verglichen mit dem Wert am 15. August 1971, wo es 35 Dollar waren, eine Steigerung ja um sagenhafte 11.451%, eine jährliche Verzinsung von 9,16%. Der Dollar hat in diesen 54 Jahren 99,13% an Wert verloren gegenüber dem Gold. Das bedeutet, meine Damen und Herren, die Menge an Gold, wo Sie damals 87 Cent bezahlt haben dafür, da müssen Sie jetzt 100 Dollar bezahlen. Oder andersrum, Sie bekommen heute, wenn Sie den Dollar ausgeben für Gold, dann müssen Sie heute 100 Dollar ausgeben für die Menge an Gold, für die Sie damals nur 87 Cent bezahlt haben. Also das ist schon eine phänomenale Ansage. Auch der Euro hat seit seiner Gründung am 1. Januar 1999 92,88% seines Wertes gegenüber dem Gold eingebüßt. Das, meine Damen und Herren, das ist die wahre Inflation. Das ist die wahre Entwertung unseres Papiergeldes und nicht das, was die Leute glauben, was uns durch Statistiktricks mit irgendwelchen Warenkörben, die manipuliert werden, vorgegaukelt wird. Ja, und was sehen wir hier? Wir sehen diese enorme Steigerung, hier haben wir eine Statistik ab Mitte der 70er Jahre, von eben ja 35 Dollar kommt auf jetzt über 4.000. Das sieht natürlich exponentiell aus. Es ist am Ende auch ein Exponentialverlauf. Und zwar deswegen, weil 9% jedes Jahr bedeutet ja, dass die 9% auf eine gesteigerte Basis im nächsten Jahr noch mehr ausmachen. Das heißt, 9% waren 1971 3,20 Dollar. Und wenn wir heute eine 9% Steigerung in einem Jahr haben, dann sind das eher 360 bis 400 Dollar. Das sind immer noch die gleichen 9% relativ. Ja, und diese Veränderung bedeutet natürlich einen exponentiellen Kursverlauf. Und das sehen wir auch hier. Hier habe ich mal abgetragen die 9% Wachstumskurve und dann die Schwankungen des Goldpreises um diese 9% Wachstumskurve. Hier sehen wir natürlich auch, dass es im Laufe dieser 50 Jahre mal zu Übertreibungen gekommen ist. Dann gab es Durststrecken. Aber diese Durststrecken, meine Damen und Herren, die fallen mit Perioden großer, wenn man so will, Stabilität zusammen. Ja, also 80er, 90er Jahre war eine Periode, wo der Goldpreis relativ schwach sich entwickelt hat. Warum? Weil eigentlich wirtschaftspolitisch vieles richtig gemacht worden ist. Es war eine Zeit der Reformen, der schrumpfenden Staatsverschuldung teilweise, insbesondere in Deutschland und später auch in den USA. Es war eine Zeit des Freihandels. Es war die Zeit, in der der Kommunismus im Osten gestürzt ist. Es war eine Zeit der Expansion und damit eine Zeit der Stabilität, bevor eine neue Politikergeneration alles verspielt hat und die Instabilität neu eingeführt hat auf dem Planeten for nothing. Im Prinzip nur aus ideologischen und selbstsüchtigen korrupten Gründen. Und dadurch kam eine Krisenspirale in Gang, die die Schutzfunktion des Goldes wieder notwendig gemacht haben und entsprechend stark und steil war der Anstieg des Goldpreises dann. Wenn wir das uns mal ansehen, was würde das bedeuten, wenn diese 9% pro Jahr so weiterlaufen? Das setzt natürlich voraus, dass in 20, 30, 40 Jahren der Dollar und der Euro noch da sind, was ich persönlich bezweifle. Aber man muss es nur in die Zukunft fortschreiben und dann ist es eine Frage der Zeit, wann das Gold pro Unze 100.000 Dollar kostet oder 200.000 Dollar. Nur dass 100.000 Dollar dann nicht mehr das Gleiche sein werden wie heute. Man wird kein Auto mehr für 100.000 Dollar kriegen. Das wird nicht mehr der Fall sein. Und zwar, weil der Wert des Dollars bis dahin eben weggefressen sein wird von der Inflation. Also entweder gelingt es, den Dollar trotz der Inflationierung zu erhalten und den Euro auch, dann steigt der Goldpreis ohne Grenze. Es gibt keine nominelle Grenze, solange das Geld immer weniger wert wird. Oder wir erleben eben die Ablösung dieses schlechten Geldes durch einen neuen Goldstandard. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, warum mögen die BRICS das nicht? Warum haben die ein Problem damit? Ja, dann können wir sehen, dass seit diesem ominösen 15. August 1971 die US-Leistungsbilanz nur eine Richtung gekannt hat, nämlich mehr Defizit, immer mehr Defizit. Also ich habe mal ChatGPT gefragt, was sind denn die Projektionen für das Leistungsbilanzdefizit der USA für 2025? Und da kam die Antwort, gibt's noch keine Projektionen, aber im ersten Quartal 2025, also Januar bis März, waren es schon 450 Milliarden nur in diesem Quartal. Ich habe mir dann einfach die Freiheit genommen und gesagt, okay, das rechnen wir jetzt mal hoch aufs Jahr. Das wären dann 1.800 Milliarden Leistungsbilanzdefizit für das laufende Jahr in den Vereinigten Staaten. Und das ist innerhalb des Trends, das sehen wir hier. Das ist übrigens ein erstaunlich ähnlicher Verlauf, den wir hier sehen, zwischen diesem Leistungsbilanzdefizit und dem Goldpreis, wenn Sie sich mal die beiden Grafiken übereinander legen. Das ist eine hochinteressante Sache. Das sollten wir vielleicht mal machen. Was wir dann sehen, ist, dass dieses ganze Defizit natürlich mit frisch gedruckten Dollars bezahlt wird. Das heißt, die Überschussländer, Deutschland, Japan früher, jetzt die BRICS, die werden in Dollars bezahlt, die dann frisch gedruckt werden. Und weil sie frisch gedruckt werden, werden sie immer weiter an Wert verlieren. Und das wiederum sehen wir hier. Wir sehen hier das kumulierte Leistungsbilanzdefizit, was sich in diesen 50 Jahren auf fast 19.000 Milliarden Dollar akkumuliert hat, sich jetzt der 20 Billionen Dollar Marke nähert. Und gleichzeitig sehen wir, dass der Konsumentenpreisindex in den USA deutlich angestiegen ist. Das heißt also, selbst gemessen an diesem eigentlich betrügerischen Index, der nicht den ganzen Wertverlust des Dollar reflektiert, sehen wir, dass der Dollar 90% seiner Kaufkraft in Konsumgütern gemessen eingebüßt hat durch die steigende Konsumgüterpreisindexierung. Und das Ergebnis ist, dass die akkumulierten Dollars, die die BRICS und andere angespart haben, jedes Jahr mehr an Wert verlieren. Das heißt, was wir hier sehen, ist, dass jedes Jahr eigentlich eine Art Tribut bezahlt worden ist. Und man kann das kalkulieren, wie viel das ist. Der Rekord war natürlich 2022, 2023, als die Inflation im Dollarraum auf 10% und mehr gestiegen ist. Da war es dann über 1 Billion. Jetzt ist es immer noch 0,5 Billion, ja, in 2024 und 2025. Aber der Trend ist klar. Der Trend geht dahin, immer mehr von diesem angesparten Dollarvermögen, das in der ganzen Welt sich gebildet hat, durch den Handelsbilanzdefizite der USA zu entwerten und damit natürlich auch zu enteignen. Das ist ein römisches Tributsystem, meine Damen und Herren. Und dass die BRICS, anders als das nicht wirklich so voll im Saft und Kraft stehende, politisch-geopolitischen Saft und Kraft stehende Deutschland, sich das auf Dauer nicht gefallen lassen würden, das war immer absehbar. Das heißt, die BRICS haben jetzt im Prinzip ein Problem, das sie zu lösen haben, nämlich sie wollen nicht länger enteignet werden. Und kumuliert haben die Verluste aus diesen exportierten Dollars jetzt schon die 7-Billionen-Dollar-Grenze überschritten. Das heißt also, 7 Billionen Dollar war der Betrag, den die USA in Dollars von 2025, übrigens, das ist halbwegs inflationsindexiert, angepasst, jetzt schon bekommen haben aus diesem Phänomen. Was wir sagen können, ist im Grunde genommen, dass der US-Dollar der Eckstein der globalen US-Hegemonie darstellt. Ja, also die besteht nämlich aus 5 Säulen. Das ist einmal der US-Dollar, der bedeutet dieses globale Tributsystem an die USA. Das zweite ist das Militär und das dritte ist die Geheimdienstdominanz, die Signal Intelligence. Die wird finanziert durch diese Leitwährungsseniorage, die die USA da einkassieren. Und abgerundet wird das Ganze durch Englisch als weltweite Handelssprache und das englische und amerikanische Gesetz als Basis des Welthandels. 90% aller Verträge im internationalen Handel werden nach englischem Recht und nach amerikanischem Recht durchgeführt. Und dementsprechend operationalisiert das sozusagen die Leitwährungsfunktion. Abgerundet wird das natürlich noch durch den Petrodollar etc. Aber das alles bröckelt jetzt. Und zwar, es bröckelt, weil eben die BRICS, und da gehören eben auch viele ölexportierende Länder dazu, da gehört China als größte industrielle Basis der Welt dazu, da gehört Russland als größter Rohstoffhersteller der Welt dazu, weil die sagen, wir lassen uns das nicht mehr gefallen. Das heißt, diese Säulen wackeln. Wenn man aus diesem ganzen Gebilde den US-Dollar wegnimmt, dann stürzt das gesamte Gebäude ein, weil es nicht mehr finanzierbar ist. Und deswegen sind die USA natürlich auch so versessen drauf, unter allen Umständen zu verhindern, dass das passiert. So. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, was die BRICS jetzt gemacht haben. Sie haben also massiv Gold gekauft, insbesondere Russland und China. Ich würde schätzen, dass China mittlerweile über 20.000 Tonnen Gold akkumuliert hat, alleine auf der staatlichen Seite. Was privat an Gold dort akkumuliert worden ist, das kommt noch hinzu. Ich schätze, dass das auch nicht sehr wenig ist. Und hier erklärt sich auch, warum der Dollar parallel zum Goldpreisanstieg gegenüber dem Euro gefallen ist, weil die Russen und die Chinesen Dollar-Assets, nämlich Dollaranleihen und Dollars in den Bilanzen ihrer Zentralbanken auflösen und damit mit diesen Dollars das Gold kaufen. Das heißt, der Dollar ist unter Druck. Wir sehen das hier an der Hauptgrafik. Ja, und das ist kontraintuitiv. Die meisten haben gesagt, warum ist der Dollar unter Druck, wo doch die USA ein viel deutlich besseres Wirtschaftswachstum haben als die Europäer, wie wir es hier oben rechts sehen. Hier sehen wir, dass die USA in den letzten 3 Jahren um 2 und zum Teil über 2 mit fast 3% gewachsen sind, während in Europa das Wachstum sehr anämisch ist, nämlich deutlich unter 1%. Und eigentlich müsste das eine Dollarstärke implizieren, aber die kontraintuitive Entwicklung des Dollars wird eben durch dieses massive Abverkaufen von Dollar-Assets, um damit Gold kaufen zu können, durch China und Russland erklärt. Was wir auch sehen können, ist, dass jetzt in der Korrekturphase der letzten paar Tage sich das genau umgekehrt hat. Das heißt, die Schwäche des Goldes hat sich sofort in eine Stärke, in eine zumindest relative Stärke des Dollar gegenüber dem Euro umgemünzt. Das sehen wir hier links unten, nämlich einen Anstieg von 85,6 auf 86,2. Das heißt also, wir haben hier über 1 Cent Anstieg des Dollarkurses, was relativ signifikant ist und eben genau mit dieser Korrekturphase im Goldmarkt koinzidiert. Das bedeutet, als die westlichen Zentralbanken angefangen haben zu intervenieren, was wir gleich noch diskutieren werden, gegen den Goldpreis, um den extremen Goldpreisanstieg jetzt erstmal zu stoppen, haben sich die Chinesen und Russen zurückgehalten und es drangen und dadurch sind weniger Dollars auf den Markt gekommen. Und jetzt, wo es unten ist, kann man allerdings gleich schon wieder beobachten, dass wieder die ersten Testkäufe der Chinesen und Russen anfangen. Das erkennen wir an dieser Seitwärtsbewegung des Dollars gestern. Das ist im Prinzip, erklärt uns dieses ganze Phänomen, ja, den Zusammenhang zwischen Dollarkurs, Goldkurs und dem Verhalten der Marktteilnehmer. So, warum haben die Zentralbanken jetzt interveniert? Sie hatten einen Grund und der lautete: die Gefährdung des Bankensystems im Westen durch den extrem schnellen Anstieg des Goldpreises. Das setzt nämlich die Banken unter Druck. Wir haben nämlich im Prinzip zwei Goldmärkte, die miteinander verzahnt sind, aber die nicht identisch sind. Wir haben einen physischen Goldmarkt und der ist begrenzt. Der physische Goldmarkt, da sind 210.000 Tonnen Gold weltweit vorhanden. Und nur die können auf diesem Goldmarkt irgendwie bewegt werden. Und dann gibt es einen Papiergoldmarkt mit ETFs und mit Zertifikaten, mit Verbriefungen, mit gedeckten oder ungedeckten Optionsgeschäften. Und das ist der Papiergoldmarkt. Und der Papiergoldmarkt ist der, auf dem tatsächlich das Preisfixing stattfindet. Aber das Problem ist, dass nur ein Teil dieses ganzen Papiergoldes auch physisch gedeckt ist. Und diese physische Deckung kommt, wie wir hier auf der Grafik sehen, aus einer Teilmenge des physischen Goldes. Aber der Papiergoldmarkt oder die Menge an Papiergold, die vorhanden ist, übersteigt die Menge des physischen Goldes. Es gibt unterschiedlichste Studien darüber, wie viel das ist. Die einen sagen, es ist ein Vielfaches. Es geht bis zum 80-90-fachen. Die anderen sagen, das ist kaum messbar, das festzumachen, aber wahrscheinlich. Aber was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass der Papiergoldmarkt deutlich größer ist als der physische Goldmarkt und dass nicht alles gedeckt ist, nämlich dass es eine Positionsnahme des Finanzsystems insgesamt ist, die da stattfindet. Und wenn das Papiergold sozusagen da ist, dann bedeutet ja, jemand hat einen Anspruch auf Papiergold und jemand hat eine Verbindlichkeit auf Papiergold. Und wenn derjenige, der einen Anspruch auf Papiergold hat, das physische Gold jetzt sehen will und sagt, ich will jetzt physisches Gold dafür haben, und dann derjenige, der Emittent dieses Papiergoldes ist, nicht liefern kann, dann entsteht hier quasi eine Positionsnahme. Und die Positionsnahme ist umso größer, je schneller der Goldpreis ansteigt. Und diese Positionsnahme ist eine des globalen, in erster Linie aber westlichen Finanzsystems. Und das bedeutet, dass die Risikopositionen irgendwo in diesem großen westlichen Finanzsystem ins Ungleichgewicht kommen müssen. Man kann als einzelne Bank sich hedgen dagegen, aber nicht als Gesamtsystem. Das geht eben nicht, weil immer einer wenn einer da ist, der sich hedgt, muss immer ein Hedginggeber da sein. Einer, der eine Position nimmt, den Papiersystem nimmt, da muss immer eine Counterparty da sein. Das ist eben der Unterschied zum physischen Gold. Physisches Gold als Asset braucht keine Counterparty. Papiergold, aber ebenso wie Papiergeld, braucht eine Counterparty und hat dadurch ein Kreditrisiko inhärent. Und dieses Kreditrisiko, das ist eine Gefahr. Und so haben es wohl auch die Zentralbanken beurteilt und haben deswegen vermutlich vor 3 Tagen angefangen zu intervenieren. Und das ist nichts Neues. Dimitri Speck hat in seinem sehr empfehlenswerten Buch Geheime Goldpolitik, auch wenn es jetzt schon ziemlich alt ist, statistisch sehr schön nachweisen können, wie und wann und warum genau die Zentralbanken den Goldpreis schon immer beeinflusst und manipuliert haben. Und er hat das unter anderem mit einer sehr, sehr phänomenalen Analyse gemacht, indem er mal das Intraday-Trading von insgesamt 20 Jahren sich angeschaut hat und dann den durchschnittlichen Intraday-Verlauf indexiert abgebildet hat. Und dann kann man sehen, wann zum Beispiel die Handelsräume der Zentralbanken aufmachen, nämlich da, wo dieser große tägliche Knick ist. Ja? Das heißt, also, man kann sogar die Uhrzeit sagen, wann die Zentralbanken interveniert haben. Und das ist nichts Neues. Und letzten Endes wird das allerdings nicht den Trend aufhalten. Und zwar deswegen, weil die Schuldenlawine ja weiterrollt. Ich habe hier mal abgetragen die Verschuldung der Vereinigten Staaten vom Jahr 1900 bis heute. Da gibt's bei der FED eine entsprechende Statistik, die man finden kann. Wir haben also aktuell 38 Billionen Dollar Staatsverschuldung in den USA, was deutlich höher ist als das Bruttosozialprodukt. Und mit dem sogenannten Big Beautiful Bill, wie Donald Trump es so, leichtfertig genannt hat, steigt das jetzt nochmal auf deutlich über 40 Billionen, also auf 42, 43 Billionen, weil da 5 Billionen neue Schulden in 2 Jahren miteinander vereinbart worden sind. Und das wiederum bedeutet, dass Amerika jetzt auf dem Schuldenniveau von Italien ankommt. Und das ist überhaupt nur dann finanzierbar, wenn Amerika auch die Leitwährung hat. Das bedeutet aber zugleich, dass der nächste große Inflationsschub programmiert wird. Und dieser nächste große Inflationsschub, den wollen die BRICS nicht erleiden. Also wird der Verkaufsdruck auf US-Dollar-Assets damit steigen. Und damit steigt auch die Nachfrage nach Gold weiter. Das heißt, was wir sehen ist, aller Voraussicht nach, wenn wir die ökonomischen Gesamtrahmendaten, insbesondere um den Dollar und den US-Staatshaushalt betrachten, dass es weitergehen wird mit der Goldrallye. Und zwar deswegen, weil die BRICS gar keine andere Wahl haben, als das System zu verlassen. Und das können sie nur, indem sie mehr Gold kaufen. Was eben nicht passiert ist, ist das, was uns am Anfang der Wahlperiode des Präsidenten Trump versprochen wurde, nämlich dass Doge 2 Billionen einsparen sollte. Es wurde nach ein paar hundert Milliarden gestoppt. Vollkommen hirnrissig, wenn Sie mich fragen, aber man hat es gestoppt. Und deswegen sehen wir jetzt, dass die Schuldenfalle zuschnappt in den USA. Und auch in Europa wird es nicht besser. Frankreichs Verschuldung hat den Krisenpunkt der früheren Rettungsaktion erreicht. Wir haben an dieser Stelle ja schon mal drüber gesprochen. Ich packe die Statistik nochmal aus. Vor einigen Wochen war Frankreich bei 114% Verschuldung am Bruttosozialprodukt. Mittlerweile, einige Wochen später, hat es die 115% auch schon überschritten und hat damit das Niveau erreicht der durchschnittlichen Euro-Rettung der anderen Kandidaten Griechenland, Irland, Portugal und Zypern. Und insofern sind wir jetzt eigentlich an dem Punkt, dass Frankreich ein Rettungskandidat ist. Frankreich erfüllt auch die zweite Bedingung, nämlich nicht sparen zu können. Deswegen sehen wir da jetzt, dass wir da vor einer Rettung stehen. Und wie groß wird diese Rettung sein? Ungefähr 1.300 Milliarden US-Dollar wird die umfassen. Und damit sind wir in Europa dann auch wieder im nächsten großen Schuldenpaket, was natürlich auch bedeutet, dass Deutschland auch wieder einen Verschuldungsschub bekommt, weil Deutschland wird für diese Rettung garantieren müssen. Das heißt, da werden wahrscheinlich ungefähr 1 Billion Schulden auf der deutschen Schulter landen, für die wir zumindest mithaften werden. Das heißt, auch hier rutschen wir jetzt in eine Situation rein, wo der letzte Stabilitätsanker des Euro, nämlich Deutschland, jetzt auf italienisches Verschuldungsniveau gehievt wird durch die 2 Schritte, nämlich erstens das große Märzsche Verschuldungsprogramm und zweitens die Frankreich-Rettung, die notwendig wird, weil Frankreich nicht sparen will und nicht sparen kann. Und das bedeutet auch von der europäischen Seite her, bleibt der Inflationsdruck, der da aufgebaut wird, erhalten. Und auch das treibt weiterhin natürlich den Druck des Goldpreises nach oben an. Wenn jetzt die BRICS-Währung käme und tatsächlich wir unser Handelsbilanzdefizit bezahlen müssten in Form von Gold, dann ist die Frage, wie groß ist denn das Handelsbilanzdefizit? Und das Handelsbilanzdefizit gegenüber den BRICS-Staaten des Westens beträgt etwa $1 Billion pro Jahr. Die gesamten Goldreserven des Westens sind 23.000 Tonnen. Zum aktuellen Kurs, also zu 4.000 Dollar pro Unze, sind das 3 Billionen, ist der Wert etwa 3 Billionen. Das heißt, unsere Goldreserven reichen nur für 3 Jahre aus, um unseren Defizitkurs da weiterhin zu finanzieren. Und das wiederum bedeutet, dass natürlich, wenn wir unseren Defizitkurs nicht korrigieren, wir ja in diesem neuen System auf eine Pleite zusteuern. Wir werden dann nicht mehr zahlungsfähig sein und niemand wird uns mehr beliefern. Und da wir dieses Defizit im Moment vor allen Dingen auch mit Rüstungsausgaben ausdehnen und die BRICS ja überhaupt kein Interesse daran haben, dass wir in Zukunft 5% unseres Bruttosozialprodukts für Rüstung verschleudern, bedeutet das, dass auch die geopolitische Auseinandersetzung, nämlich der Versuch des Westens, die anderen wieder mal tot zu rüsten, im Ergebnis dazu führt, dass die Russen und die Chinesen und auch Indien einen hohen Anreiz hat, diese Goldwährung jetzt einzuführen und die Defizite in Gold sich bezahlen zu lassen und deswegen auch wiederum ein Aufwärtsdruck auf den Goldpreis besteht. Ja, das ist im Grunde genommen mal in aller Zusammenfassung die Lage am Goldmarkt. Es erklärt im Wesentlichen nicht nur, warum der Druck des Goldpreises nach oben bestehen bleiben wird, sondern es erklärt auch, warum der Dollar so kontraintuitiv sich verhalten hat gegenüber den Erklärungsversuchen, die sonst noch so im Markt kursieren. Und die Frage ist, wenn das so ist, ist Bitcoin eine Alternative? Und die Antwort? Nein. Bitcoin ist keine Alternative zum Gold. Und auch letztlich keine Alternative zu den Fiat-Währungen. Und wir haben ja in den vergangenen Krisen, wo es gerauscht hat da draußen, schon ein paar Mal mit Erstaunen feststellen müssen, dass wenn die Aktien abrauschen und wenn es da draußen knallt, auch die Bitcoin abgerauscht ist. Und zwar deswegen, weil sie eben sehr stark an die Marktliquidität und an das Zinsniveau gekoppelt ist. Wenn die Zinsen steigen und die Liquidität austrocknet, dann fällt die Bitcoin. Und das hat sie gemeinsam mit Bankaktien, mit Anleihen und mit anderen Aktien. Das heißt also, die Bitcoin ist positiv mit der Krise korreliert und nicht negativ mit der Krise korreliert. Das allein sollte uns schon, ja, wie soll ich sagen, hellwach machen. Aber ich fange mal ganz vorne an. Warum glaube ich, dass die Bitcoin keine Alternative ist zum Gold- und zum Fiat-Geldsystem? Die Bitcoin war bisher ganz ohne Zweifel eine erstaunliche Erfolgsgeschichte. Und es ist auch kein Geheimnis, dass ich immer gesagt habe, ich hoffe, dass sie fliegen wird. Und zwar deswegen, weil wenn die Bitcoin fliegt, dann schwächt es die Zentralbanken und was den Teufel schwächt, ist immer gut. Aber es gibt eine Lücke zwischen dem Anspruch, den die Bitcoin als Basis dieser Geschichte erhebt und dem, was sie tatsächlich leisten kann. Und das hat nicht technische Gründe. Sonst würde es sich technisch beheben lassen, sondern es hat ökonomische Gründe. Und das sind im Wesentlichen 2 Felder. Erstens, der Anspruch der Bitcoin, Geld zu sein oder Geld zu werden im Sinne einer essentiellen Tauschmittelfunktion des Geldes, der wird nicht erfüllt. Und zweitens, die Bitcoin eignet sich nicht als Basis einer unternehmerischen Wirtschaftsrechnung. Und auch das ist eine der Grundvoraussetzungen dafür, dass Geld als Tauschmittel funktionieren kann. Bitcoin muss, um Geld zu werden, seine Volatilität abstreifen. Wenn das Geld in seinem Wert gegenüber einem Warenkorb zu volatil ist, dann ist es eben so, dass es sich genau so verhält wie das Fiat-Geld bei Inflation oder bei Schockdeflation. Nämlich es macht die Wirtschaftsrechnung der Unternehmen unmöglich und die Koordination der Ressourcen, die Allokation, die effiziente Allokation der Ressourcen ist nicht möglich mit einem hochvolatilen Geld. Das heißt, Bitcoin müsste, um das abzustreifen, auf einen Gleichgewichtskurs gegenüber dem Fiat-Geld oder dem Gold oder mindestens einem Warenkorb, der dem gesamten Bruttoinlandsprodukt entspricht, also der gesamten Wirtschaftsleistung entspricht, einschwenken. Es müsste also stabil sein im Sinne eines GDP-Deflators, wenn man so will. Und wo dieser Kurs dann sein soll, das vermag eben niemand zu sagen. Wo liegt der Kurs der Bitcoin, wenn es dann mal auf ein Gleichgewicht einschwenken soll? Liegt er bei 100.000? Liegt er bei 1 Million? Bei 10 Millionen? Liegt er bei 100 Millionen? Oder liegt er bei 355.452? Niemand ist in der Lage, uns einen Gleichgewichtskurs zu nennen. Und wenn die Bitcoin ein vermeintliches Marktgleichgewicht erreichen würde, Wenn jetzt die Wahrnehmung der Märkte wäre, das ist ein Marktgleichgewicht, dann werden die Spekulanten, die drinstecken, insbesondere solche, die geleveraged sind, also mit Schulden Bitcoin gekauft haben und die darauf angewiesen sind, dass sie langfristig steigt, automatisch abspringen und den Kurs einbrechen lassen, was den Gleichgewichtskurs ad absurdum führt. Und die Wurzel dieser Probleme, die liegt in der Tatsache, dass die Bitcoin, und diese Argumentation wurde von einigen Vertretern der österreichischen Schule bereits in der Vergangenheit sehr differenziert geäußert, dass die Bitcoin kein Warengeld ist. Also nicht eine Ware, die jeder haben wollte, so wie das Gold und die deswegen zu Geld mutiert ist, sondern dass die Bitcoin einen a priori Anspruch stellt auf Geldcharakter. Und dieser a priori Anspruch, den hat sie gemeinsam mit dem Fiat-Geld. Das heißt, das ist eine Eigenschaft des Fiat-Gelds, einen a priori Anspruch auf Geldfunktion und Werthaltigkeit zu stellen, ohne dass was drin ist. Und deswegen glaube ich, dass Zukunft, wenn Coins eine Zukunft haben sollen, dann nur die Stablecoins, also mit Inhalt und idealerweise mit Gold als Inhalt. Das ist die wesentliche Argumentation. Und jetzt schauen wir uns noch ein paar Daten dazu an. Wir sehen hier, dass im Grunde genommen die Volatilität der Bitcoin zwar ganz leicht gegenüber dem Ursprung von vor 10 Jahren abgenommen hat, aber die Bitcoin hat immer noch eine Volatilität um die 50% Punkte. Ja, das heißt also, sie ist meilenweit davon entfernt, ein stabiler Wertanker zu sein, mit dem man eine Wirtschaftsrechnung in einem Unternehmen durchführen könnte. No way. Ja, meilenweit davon entfernt. Sie ist im Prinzip ein Schockdeflationsgeld, wenn man so will, was genauso schwierig ist wie ein Inflationsgeld. Und die Frage ist, was ist denn der Gleichgewichtskurs? Ich habe das mal mit Hilfe einer logistischen Funktion versucht hier abzubilden. Ist der Gleichgewichtskurs 100.000, 1 Million, 500.000, 2 Millionen oder noch was ganz anderes oder 1,7 Millionen? Was ist der Gleichgewichtskurs, auf den irgendwann mal die Bitcoin einschwenken soll, damit wir sagen können, das ist jetzt ein stabiles Geld und eine Bitcoin heute ist auch noch eine Bitcoin morgen und schwankt nicht an 2 Tagen um 5 oder 10% vom Wert ab, den es vorher hatte. That's not possible. Ja, das ist schwierig. Ja, das heißt also, diese Art von Volatilität ohne einen langfristigen und im Falle des Goldes 5000 Jahre alten Wertanker lässt sich nicht in ein Gleichgewicht überführen. Und das ist ein Fundamentalproblem, das darin wurzelt, dass die Bitcoin eben kein Warengeld ist. Keine Ware, die man haben möchte aus sich selbst heraus, weil es schön glänzt, weil es als Schmuck geeignet ist oder sonst was, sondern eben eine a priori Anspruch stellt, den es mangels Inhalt nicht erfüllen kann. Ja, und das bedeutet, der Bitcoin-Skeptiker Krall ist jetzt ein Bitcoin-Kritiker Krall geworden, nachdem mir dieses Argument mal so durch den Kopf gegangen ist. Und ich denke, das wird eine interessante Diskussion. Also ich lade jedenfalls die Bitcoin-Community ein, mir das Gegenteil zu beweisen, mit einem ökonomischen Argument zu erklären, das und warum ich da falsch liege. Ich freue mich drauf. Ich würde mich auch freuen, wenn ich falsch liege, weil, wie gesagt, ich hoffe ja, dass die Zentralbanken von mehr als einer Front, nicht nur vom Gold her, sondern insgesamt von vielen Seiten unter Druck kommen und hoffe darauf, dass ich da Unrecht habe. Aber dieses Argument steht jetzt erstmal blöd quer in der Landschaft und ich wünsche eine Invalidierung durch die Vertreter der Bitcoin-Community. Einladung geht hiermit raus. Ja, und ganz am Schluss nochmal, auch wenn Gold natürlich aus meiner Sicht eins der besten Investments ist und die meisten Leute im Gold unterinvestiert sind, kleine Erinnerung, niemals alle Eier in ein Körbchen legen, bleiben Sie diversifiziert statt divers. Ja, das ist meine Empfehlung an Sie. Und das bedeutet ein Drittel Immobilien, ein Drittel Aktien und Beteiligungen, ein Drittel Edelmetalle. Und bei Immobilien international streuen, suchen sich die richtigen Standorte. Das Gleiche gilt bei Aktien. Im Moment keine deutschen Aktien, keine deutschen Immobilien. Gehen Sie weg aus Deutschland. Die sind nicht ganz knusper da in Berlin. Also da können Sie nur Geld verlieren, aber es gibt tolle Standorte, sowohl für Beteiligungen, Aktien als auch für Immobilien. Ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, dabei bleibt's. Und damit schließe ich für heute und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass ich ein bisschen Licht auf die aktuellen Entwicklungen werfen konnte. Bis dahin.
Liebe Zuschauer, in Zeiten, in denen die Freiheit angegriffen und erodiert wird, brauchen wir Menschen, die für die Freiheit kämpfen. Kommen Sie zur Atlas-Initiative. Dort kämpfen wir für unsere Freiheit und auch für Ihre. www.atlas-initiative.de